Am Ende eines Jahres gibt es gefühlt eine Tradition oder gefühlt eine Tradition gefühlt, die es überall in Deutschland gibt. Und das ist der sogenannte Jahresrückblick. Egal, ob das nun das im Fernsehen ist, in der Tageszeitung, dem Hühnerzuchtverein oder sogar bei uns hier in der Stadtmission. Ich finde es klasse und ich liebe das. Und irgendwie schauen wir uns so zurück, das unser eigenes Leben, aber auch was ist in der Welt abgelaufen. Da schauen wir uns zurück und sagen, welche Ereignisse haben denn uns so betroffen gemacht, sind mit uns gegangen, was hat uns berührt, was hat uns geprägt. Ich glaube, du kannst ein bisschen leiser stellen. Danke dir. Und ich weiß nicht, wie es euch ging mit dem Jahresrückblick. Da gibt es ja den Rückblick, den man für sein eigenes Leben machen kann und dann natürlich, dass man so weltweit guckt. Persönlich fand ich es dieses Jahr sehr anstrengend und ist noch anstrengend. Das hängt natürlich, wie der Axel es sagt, mit der Versetzung zusammen. Das ist nicht einfach. Aber es gibt auch andere Sachen, wo ich so in die Welt hineingeschaut habe und habe mir gedacht, Mann, das war echt krass. Das war nichts Schönes. So persönlich fand ich zum Beispiel den Angriff einer Horde von aggressiven Eichhörnchen auf die Universität ziemlich heftig. Oder auch die brutale, rücksichtslose Attacke dieser gigantischen Giraffe auf einer unserer Großstädte. Das hat mich mitgenommen. Und wir müssen überlegen, zur selben Zeit ist das passiert, dass während die Giraffe angegriffen hat, King Kong auf eine Südseeinsel eingebrochen ist. Ist so. Und erschreckend fand ich auch, dass gerade als das Wahrzeichen von Frankreich, Notre-Dame, wieder aufgerichtet wurde, es im selben Moment das zweite Wahrzeichen von Frankreich, von Paris, der Eiffelturm, zusammengebrochen ist. Also ich fand das schlimm. Ich fand das ein schlimmes Jahr. Ihr merkt schon, das, was ich euch erzählt habe, hat nie stattgefunden. Aber das habe ich nicht erfunden, sondern das haben Wahrsager, Astrologen, Kartenleger, Esoteriker, spirituelle Berater, Verschwörungstheoretiker, Hellseher, Numerologen und Kaffeesatzleser am Anfang diesen Jahres vorausgesagt, und das wird kommen. Aber fast nichts von dem Ganzen ist eingetroffen. Und auch das, was diese Menschen vorausgesagt haben oder nicht vorausgesagt haben, und dann eingetreten oder zeigt eigentlich, wie schlecht ihre übersinnlichen Fähigkeiten sind. Denn so wichtige Ereignisse wie zum Beispiel den Sturz von Assad, die Gründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, der Messeranschlag in Solingen oder der Tod der Fußballlegende, unserer Fußballlegende Franz Beckenbauer, hat niemand dieser Leute je vorausgesagt. Und obwohl die Wissenschaftler jedes Jahr, das wird in der Zeitung gebracht, alle diese Phänomene untersuchen und sagen, wie weit hat das zugestimmt, stellt man jedes Mal fest, nee, nichts hat davon irgendwie hat groß gestimmt, ganz wenig hat es eingetreten. Aber obwohl die Menschen das wissen, hängen sich Menschen an diese Berater. Und ich finde das eine traurige Tatsache. Weil die Menschen machen das ja, weil sie sich Hilfe erhoffen. Sie sagen, boah, wenn ich zu dem gehe, dann bekomme ich ja für mein Leben richtungsweise, ich kriege geholfen, ich weiß, wie es weitergeht. Aber das Schlimme ist, das wissen wir auch, dass diese Menschen oft nicht mit normalen Kräften, sondern auch mit dämonischen Kräften arbeiten. Und dass viele Menschen, die sich an irgendwelche esoterischen Dinge klemmen oder dahinter klingen, nachher selbst seelisch sich abhängig machen. Und das, was ich noch das Verrückte finde, also dass diese Infos, die gegeben werden, oder wenn ich zum Wahrsager gehe und ich kriege diese Informationen und die nachher nicht eintreten, ich aber für eine falsche Information noch Geld zahlen muss. Mich würde mal interessieren, was denkt ihr, was Menschen für Esoterik, das ist jetzt nur ein Bereich, also ich weiß nicht in der Statistik, ob da auch alle okkulten Praktiken dazu zählen und spirituelle Dinge, weiß ich nicht, aber nur für Esoterik. Was denkt ihr, geben Menschen jährlich in Deutschland für Esoterik aus? Wie viel? 100 Millionen? 500 Millionen? Mich hat es umgehauen. 20 Milliarden Euro. 20 Milliarden Euro. Und wenn ihr das anhört, wie wenig das eigentlich zutrifft, was man da voraussagt, ist verrückt. Und wir müssen aber dahinter sehen, hinter jedem gezahlten Euro steht ja ein Mensch oder mehrere Menschen. Und die sagen, wir wollen eigentlich für unser Leben eine Wegweisung, Führung, Schutz und Hilfe bekommen. Aber sie bekommen es nicht. Und sie werden in die Irre geleitet. Und ich finde, dass das für uns so, wird mir bewusst, auch für unseren Glauben, als das wir gelesen haben, wo ich denke, Mann, was haben wir für einen Gott? Was haben wir für einen genialen Gott? Für seine Weisung, für seine Führung, für seine Liebe, für seinen Schutz zahlen wir nichts. Das kriegen wir umsonst. Und das macht er, weil dieser Gott der Bibel uns liebt, weil er uns kennt und weil er uns helfen will. Paulus schreibt dazu: Auf dem lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer aller Menschen, besonders derjenigen, die an ihn glauben. Wir haben einen Retter, einen Helfer. Es ist ein Gott, der mit uns unterwegs ist. Und deswegen ist das ganze Zeug, was Esoterik, Okkultismus angeht, brauchen wir nicht. Weil das hilft nicht weiter, aber er hilft weiter. Ich glaube aber, dass die meisten von uns hier, die meisten werden sich nicht auf diese Mächte einlassen, auf die Gegenseite. Wir wissen, die meisten wissen von uns, das ist verkehrt, das ist gefährlich und letztendlich hilft es auch nicht. Es gibt aber etwas anderes, was ich so in der letzten Zeit so bewusster wahrnehme. Das ist, dass es zunehmend in unseren evangelikalen Kreisen zunehmend auch Irrlehren gibt. Und diese Lehren kommen nicht von außen, sondern sie kommen von Leuten, die mal evangelikal waren, das aber jetzt nicht mehr sind. Und wenn man das hört, dann kriegt man so einen Eindruck, das, was die sagen und von was sie überzeugt sind, das klingt erstmal logisch. Aber letztendlich, wenn man sich daran hängt, wird man eigentlich auch Stück für Stück vom Glauben weggebracht. Und ich habe das vor einiger Zeit selbst erlebt. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Da habe ich mir einen Podcast angehört. Und das hat erstmal total genial und gut geklungen. Aber ich habe dann das gehört und dachte, komisch, das ist ja so anders, das, was ich glaube, was ich aus der Bibel verstehe. Und obwohl das so richtig geklungen hat, hat mich das total aus dem Konzept gebracht. Weil es hätte bedeutet, dass ich das, was ich glaube, über den Haufen schmeißen muss, neu denken sollte oder ganz neu darauf einlassen müsste mich. Und das hat mich ziemlich schockiert. Nicht, dass man seinen Glauben hinterfragen muss, dass man tiefer gräbt und wieder neue, andere Sichten bekommt. Das ist nicht die Frage, aber es ging um elementare Dinge. Und ich war so durcheinander, dass ich einen Kollegen von mir angerufen habe, wo ich weiß, der hat wirklich eine ausgeprägte Gabe der Geistesunterscheidung. Und ich habe ihm gesagt, du hör dir den Podcast mal an. Hör dir das an und dann muss ich mit ihm mal sprechen. Und das hat er gemacht und er rief später zurück. Und wir sind dann diese Punkte, die mich aus dem Konzept gebracht, einzeln durchgegangen. Und es hat mich wieder geerdet und dachte, nee, das ist Quatsch. Und ich habe dann wieder klar sehen können. Aber diese Erfahrung hat mir bewusst gemacht, dass Irrlehre nicht einfach so eine Lehre ist, sondern eine Irrlehre geht wirklich bei uns
ans Eingemachte. Es bringt etwas weg. Und ich möchte euch kurz hineinnehmen, das ist wichtig, bevor ich zur Jahreslosung komme. Ihr fragt euch, was hat mit der Jahreslosung zu tun? Ich möchte mal kurz zeigen, was sind denn Formen einer Irrlehre? Wo merkt man, dass Irrlehre kommt? Es gibt mehr Punkte, als ich sage, aber das sind für mich so drei elementare Dinge. Eine Irrlehre versucht immer, uns von Jesus wegzubringen. Jesu Göttlichkeit, was er ist, was er gesagt hat, was er getan hat, sein Kreuzestod, die Auferstehung, die wird relativiert. Oder sie wird ganz geleugnet. Aber es geht nicht mehr Jesus. Jesus ist nicht mehr der Mittelpunkt, sondern es kommen andere Dinge rein. Jesus ja, aber was anderes. Das zweite ist, dass die Irrlehre Teile der Bibel oder die gesamte Bibel nicht mehr als Autorität akzeptiert. Man schwächt die Aussagen der Bibel ab, stellt sie in Frage, man legt sie anders aus, das war das, was ich in dem Podcast gehört hatte, oder schafft das ganz ab. Ganz beliebt ist, dass man das Alte Testament gegen das Neue Testament ausspielt, das Alte Testament abgeschlossen, Neue Testament. Oder dass Jesus gegen Petrus ausgespielt wird. Was der Petrus sagt, ist ja schwer zu verstehen, aber nee, das kann ja nicht sein. Also, was Jesus sagt, ist wichtiger. Oder es wird gern auch behauptet, gerade was die ganze Ethik anbelangt. Ja, aber heute, das kannst du doch nicht mehr sagen, was die Bibel sagt, so altbacken. Das kann doch nicht stimmen, also ist überholt. Passt nicht. Und das dritte Kriterium für eine Irrlehre ist, dass sie von der Gemeinde trennt. Dass sie uns von der Gemeinde wegholen will. Und ich kenne genügend Christen, die dann irgendwie so sagen, nee, also ich brauche doch keine Gemeinde, da gibt's ja nur Ärger und Stunk und was weiß ich, die Leute gehen mir auf den Nerv. Wenn ich meine Bibel lese, wenn ich bete und Internetpredigen höre, dann bin ich geistlich versorgt. Es gibt Menschen, die leben in Hamburg und sagen, meine Gemeinde ist die ICF in München. Das ist nicht das, was Gott gedacht hat. Die Tatsache ist, dass Gott uns in eine geistliche Gemeinschaft gestellt hat. Nicht nur in eine menschliche, auch eine geistliche Gemeinschaft. Und das, was wir erleben heute stärker als je zuvor, ist der moderne Individualismus. Ich lebe mein Leben mit Jesus allein und gut ist. Aber so sind wir nicht, hat Gott uns nicht ausgerichtet. Er will, dass wir in der Gemeinschaft sind. Paulus hat immer Gemeinden gegründet. Und auch im Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefs, der sagt, passt auf, einige von euch besuchen nicht mehr den Gottesdienst oder die Veranstaltung. Das ist nicht gut für euch. Wir denken immer, naja gut, brauche ich ja nicht, ich brauche das nicht, aber das sind Kriterien, die ihr Lehre. Wenn wir aus der Gemeinschaft rausgetrieben werden, bedeutet es, dass wir letztendlich auch die Gemeinschaft und auch Jesus Christus nicht mehr in dem Maße haben. Ich komme nachher nochmal dazu. Es gibt also okkulte Angriffe, von denen habe ich vorhin gesagt und so weiter, oder auch Lehren, aber es gibt auch Irrlehren, die sich einerseits, wie ich gesagt habe, in Jesu, die Form, wie Jesus ist und Verleugnung Jesus, die Bibel, die man nicht mehr so glauben muss, nicht wörtlich nehmen soll und in der Gemeinschaft ausdrückt. Und wenn wir das hören, dann können wir ja sagen, oh, wir kriegen ja Angst, du liebes bisschen, das fällt auf uns so ein, der Teufel, wie sollen wir uns gegen den Teufel wehren und so weiter. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir sind nicht wehrlos gegen diese Sachen. Und wir müssen uns bewusst machen, dass Gott selbst das größte Interesse hat, dass wir eben nicht eine Irrlehre aufsetzen oder dass wir satanischen Einfluss uns ausgeben oder dass der auf uns Einfluss nimmt. Und deswegen ist es so spannend, was in der Jahreslosung 2025 steht. Und deswegen diesen langen Vorspann. Paulus sagt den Christen in Thessalonich, prüft alles und behaltet das Gute, oder das Gute behaltet, das ist eigentlich unwichtig, warum man es ersetzt. Auch hier könnten wir denken, ja, der Paulus, der hat vor über 2000 Jahren gelebt und die Gemeinde in Thessalonich, die war ja, ist eine ganz andere Situation wie bei uns heute. Das kann uns doch heute nichts mehr sagen. Anderer Kontext und so weiter. Aber das Spannende ist, wenn wir uns mal auseinandersetzen mit dem, mit der Kultur damals in Thessalonich, dann werden wir feststellen, wie viel das mit uns heute zu tun hat. Wir müssen uns erstmal bewusst machen, dass die Kultur, in der damals die Thessalonicher gelebt haben, dass das eine griechisch geprägte Kultur war. Und das bedeutete, dass da multiple Götter vorhanden waren, Götzen an jeder Ecke waren, anderer Gott und anderer Götze. Es gab hunderte von okkulten Praktiken und esoterischen Praktiken und es gab Bräuche. Und diese ganzen Dinge waren ganz selbstverständlich in der Kultur verwurzelt. Deswegen Paulus im Korintherbrief, wo es da ums Opferfleisch ging, da konnte sein, man ist eingeladen und dann hieß es, ja, das haben wir für den Gott so und so geopfert. Und da hatten Christen auf einmal die Probleme, soll ich das Fleisch essen oder soll ich es nicht essen? Und dann gab es ganz viele ganz schräge Lehren gegen den Christus und die ganz anderen war auch gesellschaftliche Strömung, Ethik war total ähnlich wie bei uns heute. Der christliche Glaube war nicht das Normale. Das war die absolute Ausnahme. Und wenn wir das hören, merken wir, dass das sehr ähnlich ist zu uns heute. Wir sind zwar ein christliches Abendland, aber das geht langsam, hört auf. Und weil die Thessalonicher, genau wie wir heute, Hilfe brauchen, damit wir überleben können, gibt Paulus den Tipp und sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Und da stellt sich die Frage, wie soll man denn das jetzt prüfen? Ich finde es sehr schön, erstmal die Tatsache, dass wir uns bewusst machen, wir sollen alles prüfen, wir können auch anders sagen, als Christen haben wir die einmalige Chance, dass wir alles prüfen können. Das kann ein Nichtchrist nicht. Aber wir haben die Chance, wir können differenzieren, was gesagt wird und woher etwas kommt. Wir können differenzieren, können sagen, ist das, was uns jetzt da gesagt wird, gesellschaftlich oder anders, passt das dazu, passt das zu der Bibel oder nicht? Ist es das, was Gott will? Und wir können dann prüfen, passt das überhaupt zu unserem Leben, was wir da erleben? Passt das zu dem, was Gott will? Bringt uns das näher in den Beziehungen Menschen? Bringt uns das näher zu Jesus oder führt es uns noch weg? Wir können prüfen, wir haben die Chance zu prüfen. Deswegen befiehlt das Paulus, prüft alles. Und dann können wir fragen, ja, wie sollen wir denn jetzt prüfen? Und das ist spannend. Zwei Verse vorher, bevor Paulus das sagt, dass man alles prüfen soll, macht er den Christen in Thessalonich deutlich, dass sie den Heiligen Geist haben. Und damit können sie die verschiedenen Geister prüfen. Sobald jemand mit Jesus lebt, wenn wir mit Jesus leben, haben wir den Heiligen Geist, den bekommen wir dadurch und dann haben wir genau wie die Thessalonicher die Möglichkeit, alles zu prüfen. Und wir müssen deswegen nicht irgendwelchen Irrlehren aufsetzen. Die Frage ist, wie wirkt denn jetzt der Heilige Geist? Wie können wir das praktisch umsetzen? Das erste ist mal ganz klar, wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist öffnet uns das Verständnis der Bibel, er öffnet uns das Verständnis für viele andere Dinge. Aber am wesentlichen oder in der wesentlichen Form, das wirkt der Heilige Geist eben durch sein Wort, durch Gottes Wort, durch die Bibel. Paulus schreibt im Timotheusbrief, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wie ich schon sagte, versucht eine Irrlehre uns von der Bibel zu lösen. Und wenn sie das schafft, löst sie uns auch von der Wirkung des Heiligen Geistes. Die Irrlehre hinterfragt und ändert das ab, was Gott durch sein Wort, durch die Bibel sagt. Und sie schafft Misstrauen gegenüber die Bibel. Und das erlebt ihr immer wieder. Und ihr sagt, ja, kann doch nicht sein, dass das da steht. Wie kann Gott denn sowas meinen? Und so weiter. Aber Paulus sagt dir ganz deutlich, dass nicht einzelne Teile, nicht Verse, auch nicht nur das Neue Testament oder andere Sachen, dass das nur inspiriert sind, die Sachen, die wir vielleicht auch schmecken, sondern er sagt, Gottes Wort, vom ersten Wort der Bibel bis zum Ende, bis Offenbarung, ist jedes einzelne Wort eingegeben, das ist inspiriert, da ist Gottes Geist voll drin und es wirkt und redet zu uns. Und das bedeutet, wenn wir regelmäßig die Bibel lesen, wenn wir das ernst nehmen, Gottes Wort, nicht nur lesen, sondern wirklich auch ernst nehmen, dann werden wir erkennen können, was Irrlehre ist und was nicht. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben Gottes Wort und das Dritte, was wir haben, ist, dass der Heilige Geist in einer besonderen Art und Weise wirkt, wenn wir Gemeinschaft haben. Also wenn mindestens zwei Christen zusammenkommen, wirkt der Heilige Geist. Jesus sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind oder zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Jeder, der mit Jesus lebt, hat Jesus in sich und auch den Heiligen Geist. Und wenn man zu zwei zusammenkommt, dann sind es schon mal zwei. Und dann wirkt der Heilige Geist. Deswegen ist das Zusammenkommen hier im Gottesdienst nicht irgendwie ein Treffen, sondern das ist ein inspirierendes, ein geistliche Eigenschaft. Das ist etwas, das macht den Unterschied. Und dann ist es egal, wie jemand hier predigt und wie die Musik ist oder was anderes. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann kommen wir zusammen und dann ist das, wirkt der Heilige Geist in uns und er wirkt. Auch ob wir das merken oder nicht, es ist so. Und dadurch, durch die Gemeinschaft, nicht nur, dass der Geist dann wirkt, sondern in der Gemeinschaft miteinander, bekommen wir einander Hilfe. Ich erinnere an meinen Kollegen, wo ich mit ihm zusammenkam und ich habe ihn gefragt, der hat mir geholfen. Ich habe verstanden, wo geht das da, allein hätte ich das nicht hinbekommen. Ich habe ihn gebraucht, er musste mich auf den richtigen Weg wieder bringen. Und das war meine auch geistlich wirklich eine große Hilfe. Salomo sagt, und da macht er deutlich, was Gemeinschaft ist, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen ist, sagt Jesus, bin ich mitten unter euch. Und das stärkt uns, das gibt uns Kraft. Und es brauchen auch diese Gemeinschaft dann, wenn es irgendwo mal Phasen gibt, wo wir im Glauben schwach sind. Das haben wir alle. Da sind Krankheiten, wir verstehen Gott nicht mehr. Da gibt es Krisen, wir sagen, ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht glauben, dass, oder man hat Sünde begangen und sagt, ich kann nicht mehr glauben, dass Gott mir überhaupt noch vergibt. Und dann sind wir im Glauben schwach. Und dann brauchen wir den anderen, der glaubt. Und der kann uns dann stärken. Dietrich Bonhoeffer, der wirklich wisst ihr wahrscheinlich, KZ war und kurz vor der Hinrichtung war. Und der hat auch Sachen geschrieben, tolle Sachen. Und der hat mal gesagt, und das ist so ein Zitat, das mich immer noch begeistert. Er sagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Mein Glaube ist zu schwach manchmal. Und dann brauche ich einen anderen, der stärker ist. Mein Kollege hat einen stärkeren Glauben in dem Moment gehabt als ich. Und es hat mich gestärkt und hat mich zurückgeführt. Also, wir haben die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist eine Veränderung zu erleben. Und ein letzter Gedanke noch zur Jahreslosung. Das ist mir wichtig geworden. Paulus geht es beim Prüfen nicht nur darum, dass er sagt, hier erkennt die falsche Lehre, wehrt sie ab, darum geht es auch. Ihm ist es auch wichtig, dass wir durch das Prüfen das Gute behalten. Und ich finde, das ist etwas Spannendes. Es geht darum, wir sollen das Gute behalten. Und ich habe mir überlegt, eigentlich kennt ihr das alle in einem profanen Alltag. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von mir. Es gibt eine gewisse Schokolade, die liebe ich. Das Problem ist, in der Familie mögen sie alle die Schokolade. Das ist immer ein Kampf, man muss sich verstecken. Aber ich liebe diese Schokolade. Und immer dann, wenn ich mal im Vergleich eine andere Schokolade probiere, die nicht so lecker ist, also die kann nicht, muss nicht schlecht sein, aber ich mag es nicht, dann denke ich immer, wenn ich die dann esse und dann wieder die andere, die gute, dann sage ich, boah, wie schmeckt die genial. Lecker. Was hast du an dieser Schokolade? Und ich glaube, dass Paulus uns sagen will, je mehr du prüfst, je mehr du verstehst, um was es in deinem Glauben überhaupt geht, warum du überhaupt glaubst und wieso du das glaubst, was du da glaubst. Je mehr du verstanden hast, wer Gott ist, wie sehr er dich liebt und wie einzigartig dieser Gott ist, desto mehr dankbarer wirst du. Du wirst das Gute dann herausnehmen und sagst, nee, an diesem Gott will ich mehr festhalten. Und mir wird das in der Auseinandersetzung mit dem Islam immer deutlicher. Je mehr ich den Islam verstehe, versteht mich bis zum Letzten nicht, aber verstehe, wenn ich verstehe, wie Muslime den Gott, wie ihren Gott verstehen, desto trauriger macht mich das. Weil ich sage, die haben einen so furchtbaren Gott. Die können nicht verstehen, dass Gott Mensch wurde. Der Koran gibt es nur die erste Sure, so viel ich weiß, die beschreibt ein bisschen die Wesensart Gottes. Aber in keine und ansonsten, der ganze Koran sagt dir nur, was du zu tun hast und was nicht. Da ist keine Beziehung, da ist keine Liebe. Es ist egal, nur dieser Gott sagt, mach das, sei gehorsam. Aber was haben wir für einen Gott, der ans Kreuz gegangen ist, für uns, aus Liebe für uns, der uns liebt, der uns erträgt, unsere Sünden vergibt, mit uns sein will. Der Immanuel, der Gott mit uns. Und das macht Gott einzigartig. Und deswegen, je mehr wir uns mit dem Original beschäftigen, mit der Bibel, verstehen, wer ist Gott, je mehr wir prüfen, desto mehr werden wir auch verstehen, was genial, wie genial diese Bibel ist, wie gut sie ist, wie gut dieser Gott ist und wie sehr wir davon leben. Und ich wünsche euch, ich wünsche mir, dass wir in dem kommenden Jahr weiter zu Jesus hinwachsen, dass wir weiter die Liebe zu ihm erleben, dass uns sein Wort, die Bibel, immer wichtiger wird, dass wir sie immer mehr lieben, dass wir sagen, ich muss dieses Wort lesen, weil es einzigartig ist. Und dass wir immer mehr in Gemeinschaft zusammenwachsen. Dass wir Gemeinde nicht als etwas Furchtbares sehen, sondern ein Geschenk Gottes und eine geniale Erfindung Gottes. Dass wir sagen, ich muss Teil dieser Gemeinde sein oder einer anderen Gemeinde, das ist nicht wichtig, aber dass wir sagen, da bin ich dabei. Und dass wir dann immer mehr kennen, was ist das Gute und dass wir das Gute dann auch genießen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Amen.